heiße heute Abend für unser Podiumsgespräch zum Thema «Ist alles ein Haschen nach Wind? Frau Millionär?». Ganz herzlich willkommen und der Herr Kai Stutz. Vielen Dank für euren Applaus.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend in unseren Gottesdienst kommen und mit uns über das Thema «Ist alles ein Haschen nach Wind?» reden.
Ganz kurz. Ich glaube, ich verstehe es jetzt nicht richtig. Was meinen Sie mit Haschen?
Also das habe ich mir gerade schon gedacht, dass Sie nicht so viel auf dem Kasten haben. Haben Sie die Schule überhaupt besucht, oder? Also Haschen ist nichts zum Rauchen, gell? Es ist Einfangen.
Ach so, aber ganz kurz. Wind lässt sich nicht einfangen.
Genau, das ist eben unsere grosse Frage heute. Und mit dieser Frage werden wir uns in den nächsten paar Minuten mal dem auf den Grund gehen. Und darum meine erste Frage an Sie, Frau Millionär. In den letzten Jahren haben Sie einen unglaublichen Reichtum angehäuft. Wie ist Ihnen das gelungen?
Also ein genaues Rezept habe ich da nicht, aber mir ist schon sehr bald klar geworden, dass ich mit meinem Wissen, also ich habe in der Schule aufgepasst, einiges erreichen kann. So habe ich mich immer weitergebildet und das Tun von den Menschen beobachtet und habe viele Erfahrungen gesammelt. Und habe versucht zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Weisheit und Dummheit ist.
Und ist Ihnen das gelungen?
Also wenn ich mich mit meinem Gegenüber so vergleiche, dann würde ich sagen, ist es relativ offensichtlich, oder?
Boah, ein dickes Bankkonto macht auch nicht glücklich, he? Sie sehen nicht glücklich aus.
Wie würden Sie denn, Herr Stutz, Glück definieren?
Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt. Und das Leben trotz aller Mühe noch zu geniessen.
Ja, aber klingt Ihnen das?
Im Moment habe ich ja nicht so Glückssträhne. Aber ist mal anders gewesen.
Wollen Sie uns da ein bisschen erzählen, bitte?
Ich hatte auch mal einen verantwortungsvollen Job und mir ziemlich viel Geld angehäuft. Neben meinen vielen Partys, exklusiven Reisen, hat es in der Börse Crash gegeben. Tja, und dann ist alles, wie sagt man so schön, Schall und Rauch gewesen.
Oder vielleicht auch Hochmut kommt vor dem Fall.
Das scheint Ihnen nicht passiert zu sein.
Also, was denken Sie denn? Also, mit meinem grossartigen Vermögen und meiner Weisheit also verbringe ich wirklich Grossartiges. Ich lerne Häuser bauen, ich habe Weinberge, wo man auserlesenste Wein pflückt, oder meine Villen sind umgeben von Teichen, wunderschönen Blumen und außergewöhnlichen Bäumen. Und nebenbei hören wir auch noch landwirtschaftliche Biobetriebe mit grossen Schafen und Viehherden.
Und wer kümmert sich um all diese Sachen?
Natürlich meine Angestellten.
Okay, ist eigentlich logisch, ja. Und an welchem von diesen Orten halten Sie sich am liebsten auf?
Also wie meinen Sie jetzt das?
Ja, Sie besitzen so viele schöne, also wunderschöne Villen an den wahrscheinlich traumhaftesten Orten dieser Welt. Ja, wo sind Sie am liebsten? Wo können Sie das Leben so richtig geniessen, an welchem Ort? Also runterfahren, glücklich und zufrieden sein.
Also ich finde, das wird überbewertet. Ich engagiere mich noch in der Politik, also eigentlich habe ich keine Zeit mehr für so etwas.
Wozu all Ihre Klugheit, grosse Reichtümer und die nie endende Arbeit, wenn Sie trotzdem nichts davon haben? Das ist doch total sinnlos!
Also Sie sind doch nur neidisch. Lieber viel besitzen, also heruntergekommen zu leben wie Sie.
Excuse, wenn ich da kurz eingreifen darf. Mir scheint, dass Sie beide glaub nicht wirklich glücklich sind. Auch wenn Ihre Lebenssituationen schon ein bisschen unterschiedlich sind.
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre. Aber das ist mir in den letzten Jahren ziemlich deutlich bewusst worden, als sich mein Leben schlagartig verändert hat und ich plötzlich mit nichts mehr angestanden bin. So schnell kann es gehen.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau und Herr? Machen Sie die vielen Annehmlichkeiten, die Sie haben, Ihren Reichtum, Ihren Erfolg glücklich? Stillt das Ihre Sehnsucht in Ihrem Herz?
Also von welcher Sehnsucht reden Sie jetzt? Das kenne ich gar nicht.
Oh je, das ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Probieren wir es mal mit dieser Frage. Wie fühlen Sie sich nach einem langen Arbeitstag, wenn Sie endlich ins Bett liegen können? Vermutlich allein. Oder haben Sie Familie?
Also ich habe doch keine Zeit für Familie oder Beziehungen.
Und wie fühlen Sie sich, wenn Sie so allein in ihrer Luxuswohnung hocken? Mann, ich wäre so verloren und einsam.
Also mit dem Alleinsein komme ich meistens klar. Das habe ich mir halt mit der Zeit gewöhnt.
Höre ich da ein Aber?
Also es fällt mir jetzt schon schwer, das zuzugeben. Obwohl ich viel besitze und ich könnte mir eigentlich jeden Wunsch erfüllen, fühle ich mich innerlich... Wie soll ich sagen?
Leer?
Ja, leer, ja.
Kennen Sie das Gefühl von der Leere auch, Herr Stutz?
Ja, vor Jahren habe ich gedacht, mit Partys, Frauen, Reisen, könnte das Gefühl von der Leere nicht so spürbar sein. Obwohl die innere Zufriedenheit nur kurze Momente angedauert haben. Und du hast es immer in kürzeren Abständen gebraucht, um nicht wieder in die Sinnlosigkeit zu versinken.
Und jetzt? Wie ist es denn jetzt, wo Sie keinen Stutz, also keinen Besitz und keine Freunde mehr haben?
Ja, also mir ist deutlich geworden, dass ich nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben unter Kontrolle habe. Ob reich oder arm, gescheit oder dumm, egal wie sehr ich mich in meinem Leben anstrenge, wie oft ich versage und auf der Loser-Seite stehe, es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Und bei mir ist es so, wie gewonnen, so zerronnen.
Also sorry, aber da kann ich es gar nicht mitfühlen.
Und trotzdem fühlen sie sich leer. Schließlich trifft jeder das gleiche Schicksal. Wir müssen alle eines Tages sterben. Der eine früher, der andere später. Und was passiert denn mit ihrem ganzen Besitz? Mitnehmen können sie ja nichts.
Ja, das ist wahr. Vielleicht würde ich auch im Testament teils mit der Voss berücksichtigen. Dann geschieht mit dem Geld wenigstens etwas Sinnvolles.
Das ist ein ganz spannender Gedanke. Also, den können Sie gerne mal noch weiterverfolgen. Unsere Gesprächszeit ist leider schon fast rum. Das Thema von heute war ja, ist alles ein Haschen nach Wind? Ich bitte Sie zwei noch um ein kurzes persönliches Schlusswort.
Ja, also mir ist im Laufe des Gesprächs bewusst geworden, dass ich doch sehr viel mehr Erfahrung mit Wind gefangen habe, auch wenn es mir nie gelungen ist. Ich habe es mein ganzes Leben lang versucht. Zurückgeblieben ist nichts außer Leere und grosser Hunger nach Lebenssinn und Lebensfreude. Aber wo finde ich die?
Also ich muss schon zugeben, dass mich das Gespräch jetzt ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Also vorher bin ich noch überzeugt, dass ich alles habe und alles richtig mache und glücklich bin. Aber jetzt, als ich so darüber nachdenke, merke ich, dass mir irgendetwas Wesentliches fehlt.
Frau und Herr Stutz, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute zu uns gekommen sind, mit uns über das Thema geredet haben. Danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie finden, was Sie suchen. Bitte einen Applaus für unsere Gäste. Dankeschön. Oh, jetzt haben Sie noch Ihre Jacken vergessen. Genau, vielleicht können Sie die noch holen. Genau, aber wenn ich mir die zwei so anschaue, noch ein unterschiedlicher Style haben die Jacken. Und da können wir eigentlich noch zwei andere Personen in Sinn, die etwa am gleichen Ort gescheitert sind in ihrem Leben. Der eine hat zwar den Kurven noch gekriegt und beim anderen wissen wir es nicht so genau. Der eine hat eigentlich alles gehabt, was er wollte. Wirklich alles gehabt. Und gleich irgendwas hat er am Leben vorbeigelebt. Der andere hat sich vom Vater alles geholt, was er gebraucht hat. Und hat alles verschleudert. Im Vergnügen. Leichtsinnig war er. Wo ist er gelandet? Am Schluss ist er am Schweizerhof gelandet. Alles, was gescheitert. Wir kennen die Geschichte aus dem Neuen Testament, das Gleichnis von der, ich würde sagen, von den zwei verlorenen Söhnen, nicht nur vom verlorenen Sohn. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Frau Millionär und der Herr Kai Stutz Verwandte sind von den anderen zwei. Irgendso, denke ich, wir sind die ein ähnlich unterwegs. Und alle vier haben, meint die Levitweise, hat nicht mit dem Löffel gegessen und sind in ihrem Leben gescheitert. Sie haben es versucht, mal die einen mit ihrer Leistung, mit Weisheit, mit Können, mit viel, viel Selbstgerechtigkeit, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Andere haben vielleicht eher ungünstige, wenn nicht dumme Entscheide gefällt, sind eigensinnig gewesen. Sind abhängig von Menschen, haben sich abhängig gemacht von anderen Menschen, von Umständen, ob Reichtum, Vergnügen, was auch immer. Und sie sind trotzdem gescheitert. Wir haben es gehört, alles ist nichtig, also vergänglich, alles ist ein Haschen nach Wind. Das schreibt der Verfasser vom Predigerbuch. was macht denn überhaupt noch Sinn im Leben? Für was soll ich mich jeden Morgen aus dem Bett rauskämpfen? Lohnt sich denn das überhaupt? Der Verfasser vom Predigerbuch endet seine Ausführungen mit dem Schluss, mit der Schlussfolgerung, Kapitel 12, Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Punkt. Schluss. Spannend ist, dass die Aussage sich eigentlich mit dem deckt, was etwa 500 Jahre früher Gott Mose schon gesagt hat und den Israeliten Gebot gegeben, was wichtig ist, was relevant ist für sie, wenn sie ins versprochene Land in Kanaan einziehen. Im 5. Mose 6, 1-5 heißt es: Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren. Für was? Damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, deinem Sohn und deines Sohnes Sohn. Warum? Was habe ich denn davon? Damit deine Tage lange wären. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun. Was habe ich davon? Damit es dir gut geht und ihr zahlreich werdet und in einem Land, das von Milch und Honig fließt, leben könnt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, wissen wir, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Es ist ja nicht so, dass es und du musst und du musst und du musst und wehe, wenn du nicht tust und dann im Fall. Sondern die Verheißung, die dahinter ist, ist ja gewaltig. Der David schreibt im Psalm 19, Vers 10 so: Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Ist kein Hevel, 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 ist für immer. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit, jedes einzelne ist gerecht. Und, gut so hören, sie sind feiner als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Wir sollen Gott fürchten. Und das heisst nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Die Bibel beschreibt Gottesfurcht oder eben auch die Ehrfurcht vor Gott als ein Gefühl vom, ja, schon ein bisschen erschrecken und staunen. Und das hat nicht mit Angst, sondern mehr so, das überwältigt sie. Es überwältigt sie, wenn wir Menschen erfassen, nicht einfach nur checken irgendwo da, sondern in der Tiefe erfassen, wie gross der Gott ist. Dass der nahbar ist, auch der, der die ganze Welt in der Hand hat. Also, ich weiß nicht, wie gross die Hand ist von Gott und wie klein denn die Welt ist, aber der unendlich grosse Gott, der hat ein Interesse an dir und an mir. Und wenn wir das erkennen in der Tiefe, dann können wir nur staunen. Das ist die Gottesfurcht, das ist die Einsicht, dass der Mensch mit seinen Fehlern und Unvollkommenheit vor dem Gott kommt, vor dem Gott eigentlich ja nicht bestehen kann. Es ist die Einsicht, dass wir alle nichtig sind, wir sind alle vergänglich, wir haben es ja vorhin gesehen, der Zusammenfassung vom Predigerbuch, weil uns alles, was wir machen, ohne Gott, ohne die Ehrfurcht vor ihm, ist ein Haschen nach Wind. Ehrfurcht bedeutet auch ehrfurchtsvolles Vertrauen. Und da bei diesem Vertrauen haben wir ein gewaltiges Gegenüber, weil es da um Gott geht. Das Gegenüber ist Gott. Wir sollen ihm in aller Ehrfurcht auch vertrauen. Gott ist auch die zentrale Person im Gleichnis der verlorenen Söhne. Er ist dort der Vater. Der Gott als Vater von diesen zwei Söhnen. Und am Anfang ist der Vater sehr, sehr schweigsam. Er redet gar nichts. Er wird konfrontiert vom jüngeren Sohn, der sagt, hey, kannst du mir bitte mein Erbe geben? Das war ein Drittel, der ältere Sohn hat zwei Drittel Geld, der jüngere ein Drittel. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass solange der Vater lebt, tut man eigentlich nicht schon das Erbe verlangen. Der Vater lässt dem Sohn die Freiheit. Der Sohn hat es gebeten, er kriegt das Geld und der Vater lässt ihn gehen. Er sagt nicht, hey, willst du nicht lieber irgendwie das auf der Bank anlegen oder noch eine Immobilie kaufen oder irgend so in Wertpapier investieren, sondern er lässt ihn gehen. Gott gibt uns die Freiheit, können zu entscheiden, was wir machen. Der Vater im Gleichnis lässt seinen Sohn die Strasse suchen, wo sich der selber gewählt hat. Auch wenn der Weg ins Abseits führt, wir wissen das. Ich vermute, der Vater damals hat es schon auch vermutet, dass der Sohn vielleicht gewisse Gebote und Ordnungen über den Haufen wirft und vielleicht das Glück doch nicht findet. Und was macht Gott oder der Vater in der Abwesenheit von seinem Sohn? Er hält tagtäglich Ausschau nach ihm. Voller Sehnsucht wartet er auf ihn. Und als er ihn dann endlich sieht, der gescheiterte Sohn, der ja dann wirklich zurückkommt. Und wie kommt er zurück? Dreckig, stinkig, leer, enttäuscht. Der Tausch vom Leben beim Vater mit einem Leben in der Freiheit, in der Fremde, im Genuss, im Vergnügen, in der Eigenregie, in der Selbstsucht. Er hat sich selber so gesucht. Es hat nicht bestanden. Hast du ihn nach Wien gewesen? Hevel gewesen? Und sein Vater sieht ihn und denkt, ha, hast du schon gewusst, oder? Nein, er rennt ihm entgegen, er umarmt ihn. Es kommt kein einziges Wort von einem Vorwurf über die Lippen. Nichts. Einfach die erbarmungsvolle Liebe, die er für seinen Sohn hat, zeigt sich in einer innigen Umarmung. Und mit einem Sohnempfang hat der Sohn ja nicht gerechnet. Er hat sich doch beim Schweitrog seine Rede schön gemerkt. Ich gehe zurück zu meinem Vater und dann sage ich, weisst Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heissen. Es tut mir leid. Lass mich doch wenigstens als Diener arbeiten. Und er fängt an ansetzen zu seiner Rede und sagt, Vater, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Und weiter kommt er nicht, weil jetzt fängt der Vater an zu reden. Und er redet nicht zu seinem Sohn, sondern er sagt zum Diener, hey, gang bitte und hol ein vornehmes Obergewand. Und das vornehme Obergewand versetzt den Sohn, der tot glaubt und verloren glaubt, war, wieder in Stand von einem vornehmen Jud. Das schöne Gewand. Er kriegt ja auch noch einen Siegelring über und er kriegt noch Sandalen über, Schuhe. Und das sind Zeichen, dass er wieder ein freier Mann ist, nicht mehr im Dreck ist, nicht mehr in der Abhängigkeit von den Umständen, von Menschen, von Situationen, sondern er ist wieder in der Freiheit, ein freier Mann als angenommen vornehmer Jude. Also ein dreifacher Beweis, dass der verlorene Glaubte wieder Sohn ist. Und dem Sohn ist, glaube ich, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich nehme nicht an, dass er das gesagt hat. Oh nein, weißt du, ich gehe jetzt erst duschen und ich überlege mir es noch. Ich komme vielleicht, lassen wir noch ein bisschen Zeit. Sondern der Sohn nimmt das einfach an, vollumfänglich. Er lässt sich auf das neue Vertrauensverhältnis ein, auf seinen Vater. Vielleicht das erste Mal in seinem Leben. Ich habe den Eindruck, erst dann ist er wirklich heimgekommen. Dann hat er erkannt, wer der Vater eigentlich ist und wer er ist. Seine Lehre wird in dem Moment, nach dem vielen Suchen und Ausprobieren, gefüllt mit der Liebe vom Vater. Und jetzt merkt er, das ist kein Haschen nach Wind mehr, sondern das hat Bestand. Das Lässige ist, der Vater lässt auch noch das Maschkalb schlachten, es gibt ein Fest. Sie essen und trinken, das ist Genüge für alle. Und der ältere Brüder kommt heim, er gehört die Party. Der ältere Brüder hat den ganzen Tag geschuftet. Keine Ahnung, wenn er das letzte Mal Ferien hatte. Er fragt ihn, was läuft da. Dann hört er, ja, deine Brüder ist heimgekommen, jetzt gibt es eine Party und so. Und er sagt nicht, hey, ganz schnell, die Hände wäsche, ich komme auch gerade, sondern es macht ihn putzhässig. Er wird so ärgerlich und er will nicht mitfeiern. Der Vater kriegt das mit über, der Vater verlässt das Fest, er kommt raus. Und er redet mit seinem ältesten Sohn. Er sagt, hey, komm auch. Aber er lässt ihn, der ältere Sohn lässt seinen ganzen Frust und seine Enttäuschung eigentlich über den Vater, wie sich der Vater verhalten lässt, raus. Er lässt auch seine Enttäuschung raus über den Sohn von seinem Vater, deinen Sohn. Er redet nicht von seinem Bruder, er redet von deinem Sohn, hat alles mit Hure durchgebracht, jetzt machst du noch Party, hey, was läuft da falsch, geht doch gar nicht. Also er findet laute, deutliche Worte, und zwar auch bittere, giftige Worte dem Vater gegenüber. Und es ist offensichtlich, wie er seinem gütigen, liebevollen Vater gegenübersteht. Er ist sehr distanziert, der Sohn. Er ist irgendwie beschränkt, seine Sicht ist beschränkt, er ist kleinlich, er ist egoistisch, neidisch, eifersüchtig, ein völliger Frusthaufen. Und in dieser Szene wird doch deutlich, wie das Verhältnis vom älteren Sohn zu seinem Vater wirklich ist. Der Sohn hat das Leben lang gekrampft. Er hat wahrscheinlich jedes Gebot gehalten, jede Ordnung. Er ist wahrscheinlich jeden Sonntag im Gottesdienst. Er hat überall mitgeholfen, wo es noch Leute gebraucht hat. Der Zehnte hat er mindestens 10%, wahrscheinlich sogar mehr gezahlt. Versteht ihr, was ich meine? Und nie hat er sich irgendetwas aus dem Vorratsraum vom Vater gegönnt. Seine Leistungen und Anstrengungen waren wahrscheinlich genauso ein Haschen nach Wind gewesen, wie der andere, der alles verputzt hat. Und seine Leistungen und Anstrengungen schmecken jetzt plötzlich bitter. Auch sein Herz ist leer. Er hat die Liebe zum Vater mit Gesetzhalten verwechselt. Er hat die Liebe zum Vater mit Selbstgerechtigkeit. Ich habe dem Vater bewiesen, wie gut ich bin und dass ich noch besser bin als der andere und dass ich dann das Erbe also schon verdient habe. Er hat das Vertrauen zum Vater, dass er für ihn sorgt, verwechselt mit, ich habe es selber, ich schaue schon. Schon gut, ich habe es selber. Er hat sich lieben und beschenken lassen, verwechselt mit leisten und sich verdienen wollen. Sein Herz ist leer, es ist hart, erbarmungslos und sehr verurteilend worden. Und obwohl er jetzt örtlich gesehen im Haus von seinem Vater gelebt hat, also sehr nach, ist er weit, weit weg vom Herz von dem gütigen Vater. So traurig. Vor Gott hat nichts Bestand, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört heute. Nicht unser Versägen und in die Irre gehen, ebenso wenig wie all unser Bemühen, wenn die Gnade von Gott und wir die Liebe von Gott einfach verdienen wollen. Wir haben vor Gott nicht Bestand. Erst dort, es besteht also noch Hoffnung. Erst dort, wo ich zu tiefst kapituliere und erkenne, und das haben die Frau Millionär und der Herr Kai Stutz am Schluss von unserem Gespräch haben sie irgendwo gemerkt, es fehlt etwas. Und ich hoffe fest, dass die zwei dranbleiben beim Suchen und finden, was sie suchen. Dort, wo ich erkenne, dass mir Gottes bedingungslose Annahme, Vergebung und Liebe, dass ich mir die nicht verdienen kann. Und das Coole ist, ich kann sie mir nicht verdienen, ich kann sie aber auch nicht verlieren. Das ist für mein Verständnis noch nicht so klar. Dass Gott so gewaltig ist, seine Liebe so gross ist, dass auch wenn ich es verbocke, ich kann seine Liebe nicht verlieren. Seine Liebe hat Bestand. Wir haben es heute auch schon gesungen. Ich habe zu ihm zurückkehren und ich bin überzeugt, der Sohn, der zurückgekommen ist vom Schweizerog, der den Mantel gekriegt hat, die Vergebung, dass er wieder eingesetzt worden ist als Sohn, seine Identität als Sohn, dass er dort erst gestartet ist als der Sohn, wo sein Vater ihn gesehen hat eigentlich. Erst wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, wenn ich das geliebt werde, das geliebt sein, erlebe, erst dann kann ich anfangen, Gott lieben, mich selber lieben, die anderen lieben. Solange ich die Liebe von Gott nicht erlebe, ist es manchmal einfach wirklich ein Keimkrampf. Möge es euch anders gehen, mir geht es so. Weil ich kann die Liebe aus mir nicht produzieren. Aber dort, wo ich Gottes Liebe in der Tiefe erlebe, merke ich, wie das mich auch freisetzt, um die Liebe weiterzugeben. Wir können unsere innere Leere nicht selber füllen. Unsere Selbstgerechtigkeit langt nicht, um Gottes Liebe zu verdienen. Es ist einzig und allein Gottes Liebe, wo kein Haschen nach Wind ist. Und nochmal zu den letzten Worten vom Predigerbuch, Kapitel 12, 13 und 14 heißt: Du sollst Gott fürchten und seine Gebote halten, denn alles tun bringt Gott ins Gericht. Hören wir nicht so gerne das Gericht. Das ist dann, wenn unser Haschen nach Wind, wenn unser Leben auf dieser Erde mal fertig ist. Also wie zum den ganzen Ernst von der Ermahnung nochmal Gewicht darauf zu legen, wie es der Prediger mit seinen letzten Worten auf die letzte Rechenschaft hin, die der Mensch vor Gott einmal ablegen muss. Der Herr Kai Stutz hat das schon gesagt, alle müssen mal sterben, die einen früher, die anderen später. Wir können, solange wir leben, uns und einander Sachen vormachen. Das passiert uns hin und wieder. Aber vor Gott, ihm können wir jetzt einfach gar nichts vormachen. Wenn unser Haschen nach Wind, wenn unser Leben am Schluss ist, wenn wir vor Gott stehen, können wir nichts mehr verbergen, weder das Gute noch das Böse. Und unsere Gottesfurcht besteht in dem, dass wir uns klar entscheiden, Gott als der liebende Vater anzunehmen, ihm zu vertrauen, uns im Herzen zu geben. Gehorsam sein, gehorsam, das klingt so altbacken, altmodisch. Es ist nicht so ein cooles Wort. Und gleich ist es ein ganz, ganz ein wichtiges Wort. Gehorsam sein, hat auch mit Hören zu tun, hat auch etwas mit Machen zu tun. Dort, wo wir uns selber, unseren Egoismus, unsere Unabhängigkeit, Unabhängigkeit ist überall dort, wo wir Sachen machen, wo uns abhängig machen von eben Umständen. Das können materielle Sachen sein, es können Menschen sein, Situationen, was auch immer. Das ist unsere Unabhängigkeit, wenn wir nicht in der Abhängigkeit sind von Gott. Erst dort, wo wir das loslassen, erleben wir Gottes Vergebung, seine Liebe und Freiheit. In unserem Geist, in unserem Herz, ich glaube auch in unserem Körper, in unserem Unterwegssein. Und für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Das hat der Prediger, der es geschrieben hat, noch nicht gewusst. Vielleicht hat er es erahnt, wenn er die alten Schriften gelesen hat. Er hat Jesus nicht erlebt, er hat vom Kreuz noch nichts gewusst, aber du und ich schon. Wir wissen das. Wir wissen, dass Jesus das Kreuz ist für all unser Machen oder Nichtmachen. Ob wir mehr der Frau Millionär gleichen oder dem Herrn Kai Stutz oder den verschiedenen Leuten, die wir sonst noch herstellen könnten. Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, um uns zu vergeben und um uns die Identität zu schenken, die er eigentlich mal gedacht hat. Wir kommen in eine Freiheit hinein, wenn wir nicht mehr Wind einfangen müssen. Das ist so anstrengend. Und unter dem Strich wissen wir, es bleibt nichts zurück. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seiner Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand von Gott kommt. Er hat gute Gedanken über uns. Auch wenn unsere Umstände sich vielleicht nicht ändern, wenn wir uns für Gott entschieden haben. Aber er begegnet meiner inneren Sehnsucht, meinem Hunger, das Innerste, wo uns weder Geld oder Reichtum oder Gesundheit oder Hobbys, was auch immer, nie kann geben. Genau. Jetzt haben wir immer noch die zwei Jacken hier. Also es ist schon schick, die da von der Frau. Und er würde mir schon noch gefallen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt ihr Leben schleifen. Wobei, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte ich nichts dagegen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber es tut mir so weh für sie, dass sie sich so anstrengt. Sie hat keine Freunde, sie hat keine Familie, sie ist so einsam, obwohl sie so viel hat. Es hat ihr eigentlich nichts gebracht. Ihre ganze Anstrengung, ihre Weisheit bringt ihr nichts, wenn sie es am falschen Ort investiert. Ein Haschen nach Wind. Mal schauen, wie der so ist. Ah ja. Wahrscheinlich hat er keine Wäschmaschine im Moment, aber ist ein bisschen schmuddelig. Ja, der wäscht schon mal gut. Ich hoffe fest, dass der Herr Kai Stutz merkt, dass sein Versagen, seine Schuld, die er auf sich geladen hat, dass das kein Grund ist, um nicht Gott zu begegnen. Wie viel kostet es uns, dir und mir, einzugestehen? Ich habe versagt, einzugestehen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Auf jemanden zugehen und sagen, hey, Rita, das tut mir auch leid, das und das. Es tut mir weh, als Leid habe ich dir weh gemacht, dann bitte dich um Vergebung. Es kostet uns viel, denke ich. Zum Kapitulieren und unser Versagen eingestehen. Ich weiss nicht, was es dem einen Sohn gekostet hat, um vom Schweintrog aufzustehen und zu seinem Vater zurückgehen, ist ja hühnerpeinlich aus dem Versägen. Aber seine Not, er ist ja fast verhungert, der Schweiz ist besser gegangen. Ich wünsche es, dass wir nicht an der Schweiz landen müssen, bis wir umkehren, sondern dass wir vorher erkennen, hey, ja, es ist bei Gott so viel besser und er vergibt mir. Und die Söhne in der Bibel, wie auch die zwei, sind enttäuscht von ihrem Leben. Und enttäuscht werden wir dort, wo wir an einer Täuschung aufgehockt sind, wo uns etwas getäuscht hat. Und darum sind Enttäuschungen eigentlich gewinnbringend, führen uns in die Freiheit, weil wir uns eigentlich nicht gerne täuschen. Und täuschen, enttäuschen, ich höre ein bisschen das Wort tauschen. Es gibt Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeit vom Tausch. Wir haben das Kreuz. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wir können, also die Frau und er, kann ihren Mantel nehmen und kann ihr das Kreuz bringen. Und sagen, Jesus, ich bringe dir meine Identität, die ich mir selber zusammengebastelt habe. Es hat nicht verhebt. Oder der Herr, kein Stutz, sagt, ich habe es satt. Ich habe es satt, ob in der Schweiz oder im Mangel drin zu leben. Wo leben wir überall im Mangel? Haben Sie das Gefühl, ach, ich arme, wenn ich das oder das oder das hätte, Jesus sagt, nein, der Psalm 23 heisst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir können unseren Mangel ans Kreuz bringen. Keine Ahnung, ob du eventuell auch irgendein Jäckli oder einen Megamantel hast, was auf deinem Jäckli oder Mantel steht. Aber wir können das ans Kreuz bringen. Wir können das eintauschen und sagen, Jesus, ich bringe das. Es hat mir nicht viel gebracht. Zwischendurch ist es nicht schlecht gewesen, aber zu tief drin ist die Leere geblieben. Oder die Selbstnachlage oder das ich genüge nicht. Und Jesus ist für uns gestorben, sein Blut reinigt uns. Wir haben als Kind, wenn wir es abwaschen, abtrocknen, haben wir immer das Lied gesungen, das Blut des Lammes reinigt uns. Das ist ganz ein alter Schlager, ich habe nicht verstanden, was das heisst. Es tönt auch komisch, aber schlussendlich ist es der Tod von Jesus und sein Auferstehen, wo mich reinmacht, wo vergibt, dass ich so bin, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Weil Jesus das auf sich genommen hat, meine Schuld. Und was gibt mir Jesus anstelle von dem, was ich bringe? Der Eintausch ist, und er sagt, hey Elisabeth, schau, ich gebe dir einen neuen Mantel. Ich habe dein Herz weiss gewaschen. Du darfst rein sein. Also der Mantel, den uns Jesus gibt, ist sicher noch viel, viel schöner als der. Aber so die Gerechtigkeit. Eigentlich Gerechtigkeit ist, wenn wir schuldig vor dem Gericht sind und anstatt dass der Richter sagt, Bumpf und du bist verurteilt zu so und so viel, sagt der Richter, du bist frei, es hat einer zahlt für dich. Du darfst jetzt einfach gehen in die Freiheit. Und das ist die Gerechtigkeit, die ich mir nicht mehr verdienen muss, sondern Jesus bietet uns das an. Und dort, wo wir in dieser Gerechtigkeit dem Gott die Chance geben, werden wir zu dem Sohn, zu dieser Tochter, was er eigentlich gedacht hat und er die gemacht hat. Und dann, am Schluss, gibt es ein Fest. Ich glaube, das Fest ist nicht erst dann im Himmel, sondern dort, wo wir dem Gott begegnet, wo er unsere Leere stillt. Stillt er unseren Mangel. Und wir können mit ihm das Leben geniessen, auch wenn das Leben oftmals schwierig ist. Aber die Fülle, die Nähe, die wir bei Gott erleben, hilft uns auch dann. Ich will noch beten. Ich danke dir, du grosser Gott, dass du uns das Angebot gibst von dem Tausch. Du kennst unsere Jacken und Mäntel. Ob die jetzt schwerer oder weniger schwer sind, schöner oder weniger schön, spielt keine Rolle. Aber du sagst, hey, wenn etwas da ist, du darfst zu mir kommen. Danke, dass wir erst bei dir in deinem Herz wirklich unsere Sehnsucht gestillt kriegen und wissen, wer wir sind in dir. Danke für das mega Geschenk von der Vergebung. Danke für deine weit offenen Arme, für deine unendliche Liebe, die du für uns hast. Danke für die Freiheit, die wir haben in dir und dass du uns so reich beschenkst. Ich gebe dir alle Ehre. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit vom Worship und ja, nehmt den Heiligen Geist mit rein, dass er vielleicht bei euch so etwas anstupfen darf oder euch ins Leben reden darf.